Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu OG Next. Mein Name ist Lukas Schneider, mit mir am Mikrofon mein geschätzter Kollege Anton Kawat.
Servus Lukas.
Heute im ersten Teil dieses Zweiteilers würden wir gerne über Politik sprechen. Und da sich unser Wissen über Politikgeschichte etwas in Grenzen hält, haben wir uns dafür einen besonderen Gast eingeladen.
Guten Tag, Herr Schäuble.
Guten Tag, Herr Schneider.
Schön, dass Sie heute hier sind.
Freue mich auch. Ich wohne ja auch ganz in der Nachbarschaft.
Wir würden gerne anfangen, Sie einfach einmal kurz nochmal so generell kennenzulernen. Dafür würden wir unser Quickfire-Spiel spielen. Dabei geht es einfach darum, ich frage Sie eine Sache und Sie beantworten einfach so kurz wie möglich. Genau, also dann fange ich mal an mit Alter.
80.
Ihre Fachrichtung?
Ich bin Jurist.
3 Hobbys?
Sport, Musik und Lesen.
Buch, das jeder gelesen haben sollte?
Das kann man so allgemein nicht beantworten. Im Augenblick würde ich vielleicht sagen Bloodlands von Timothy Snyder. Dann versteht man gut, was den Menschen in der Ukraine angetan wird.
Okay. Lieblingsfilm?
Casablanca.
Lieblingssong?
I did it my way.
Die 3 wichtigsten Sachen in Ihrem Leben?
Naja, das ist die Familie, meine Frau und meine Kinder. Und dann ist es schon noch die Politik. Ich bin ja furchtbar lange Abgeordneter und bin so aus Leidenschaft. Wenn man es nicht aus Leidenschaft macht, macht es auch keinen Sinn. Ja, und für Sport habe ich mich in jeder Form immer interessiert. Gerade lief in einem der Fernsehprogramme wieder der Film Das Wunder von Bern. Das war die Weltmeisterschaft 1954. Da war ich noch nicht ganz 12 Jahre alt. War eins der größten Ereignisse in meiner Kindheit.
Auf Fußball kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. Anzug oder lieber locker gekleidet?
Ja, wenn ich nicht muss, dann lieber locker gekleidet.
Wer ist Ihr Vorbild?
Ein Vorbild im engeren Sinne habe ich eigentlich so nicht. Aber ich fand immer Nelson Mandela eine ganz großartige Persönlichkeit. 30 Jahre lang wegen der Apartheid-Politik inhaftiert zu sein und dann, nachdem er endgültig gesiegt hat und die Apartheid überwunden, zur Versöhnung zu werben. Das ist eine so große Leistung. Das ist für mich wirklich einer der ganz Großen.
Okay. Alternativer Berufswunsch?
Wahrscheinlich würde ich heute natürlich auch gerne Berufsfußballer werden. Das war damals, da gab es ja noch keinen Profifußball, das waren alles Amateure. Mehr oder minder. Nein, vielleicht würde ich heute auch, wahrscheinlich, als Jurist kann man viele Berufe haben. Ich wäre eigentlich gerne Anwalt geworden.
Okay. Lieblingsgetränk?
Na, in Maßen immer noch ein Spätburgunder Rotwein.
Natürlich aus der Region. Go-to-Essen zu Studentenzeiten?
Mensa.
Mensa. Größte Herausforderung dieser Zeit?
Ja, neben der großen ökologischen Herausforderung, wo wir ja noch nicht im Ansatz Wege gefunden haben, sie wirklich zu überwinden, ist es natürlich jetzt der Krieg, die Rückkehr des Krieges mitten in Europa durch Putins Überfall auf die Ukraine.
Okay, das war doch schon mal sehr aufschlussreich.
Jetzt haben wir ja schon rausgehört, Sie interessieren sich sehr für Fußball. Im Rahmen meiner Recherchen habe ich auch rausgefunden, Sie haben auch lange gespielt, von der F-Jugend bis zur A-Jugend, wenn ich das richtig rausgelesen habe. Mhm. Was hat denn für Sie die Faszination beim Fußball ausgemacht?
Na, in den 50er Jahren haben wir eigentlich alle Buben, wenn wir von der Schule zu Hause waren, sind wir raus und haben gekickt. Das haben eigentlich die allermeisten gemacht. Es gab ja nicht so viele andere Sportarten und du brauchst ja auch spielen. Beim Fußballspielen konntest du auf der Straße oder auf irgendeiner Wiese oder im Acker. Und das war eigentlich, ja, und ich habe in der Tat von der E bis zur A-Jugend in Hornberg, beim SV Hornberg gespielt. Ich gucke montags immer noch im Offenburger Tageblatt, wie in der Kreisliga Süd, da spielen die Hornberger zurzeit, die Hornberger abgeschnitten haben.
Vielleicht noch eine Frage dazu im Anschluss. Ich hoffe, ich mache mich jetzt auch nicht unbeliebt. Haben Sie denn einen Lieblingsverein, vielleicht auch in der Bundesliga?
Ja gut, in der Bundesliga habe ich 2 Lieblingsvereine. Der eine ist, aber das ist mehr auf europäischem und Champions-League-Niveau, Bayern München.
Okay.
Und natürlich ist der SC Freiburg, das ist ja ein so einmalig toller Verein. Und da kannst du auch stolz drauf sein. Ich bin ja sogar in Freiburg geboren, obwohl ich nicht in Freiburg aufgewachsen bin. Ich bin in Hornberg aufgewachsen. Mhm. Aber auf Freiburg kannst du einfach nur stolz sein.
Und womöglich bald auch international.
Die sind schon in der Europa League und sie haben die Vorrunde ungeschlagen.
Ja, da war ich nicht so gut informiert. Genau. Vielleicht ist dann auch mal von der Freizeitperspektive zurück zur Karriereperspektive. Sie haben sich ja für ein Studium der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften entschieden. Was hat Sie denn damals dazu bewegt, in diese Richtung zu gehen?
Also das hat wahrscheinlich etwas damit zu tun. Mein Vater war Steuerberater gewesen. Der wäre wahrscheinlich, wenn er nicht in einer Zeit aufgewachsen wäre, wo Deutschland auch sehr arm war nach dem Ersten Weltkrieg, so konnte er gar kein Abitur machen. Aber ich glaube, er wäre auch gern Rechtsanwalt gewesen. Und deswegen sind alle seine drei Söhne, ich hatte ja zwei Brüder, wir sind alle drei Juristen. Und ich glaube, wir haben irgendwo den heimlichen Berufswunsch unseres Vaters dann irgendwie erfüllt. Und Rechtsanwalt ist natürlich oder juristisch ein sehr vielfältiger Beruf. Er hat natürlich auch politiknah, weil er ja viel mit der Regelung von dem Zusammenleben von Menschen zu tun hat. Da braucht man Regeln dafür. Und mit der Auslegung der Regeln, ob ich jetzt eher Richter oder eher Anwalt geworden oder geblieben wäre oder mehr in der Verwaltung, das kann man sich ja dann im Laufe eines Lebens immer entscheiden. Ich bin erstmal in die Steuerverwaltung gegangen und ich hätte vielleicht auch dann mich irgendwo mal als Anwalt niedergelassen.
Ebenfalls im Rahmen meiner Recherche habe ich mal rausgehört, dass Sie gemeint haben, dass Sie während der Schulzeit öfter auch gern eine freche Klappe, Zitat, gehabt haben. Glauben Sie, dass Ihnen diese Eigenschaft zugute kam in Ihrer Karriere?
Ja. Man muss, als Jüngerer muss man immer ein Stück weit ja auch auf die Älteren Druck ausüben, nicht? Sonst ändert sich ja gar nichts. Ja. Dann schläft es ein. Eine Innovation kommt ja immer auch von der Veränderung und von dem Druck auf Veränderung. Den müssen die Jungen machen, denn die Älteren neigen dazu, das, was sie gewohnt sind, am liebsten so einigermaßen so zu erhalten. Und dann war ich außerdem noch ein guter Schüler, sodass ich mir es leisten konnte. Ich musste also nicht irgendwie Angst haben, nicht versetzt zu werden oder so. Mhm. Und deswegen habe ich eine freche Klappe gehabt. Das war schon als Schüler so. Aber ich war auch Schulsprecher, habe auch mal eine Schülerzeitung gegründet habe mich daneben ja in der Jungen Union und im RCDS, das ist der Ring christlich-demokratischer Studenten, so engagiert, dass ich auch in der CDU einen gewissen, auch nicht unumstrittenen Ruf hatte. Aber auf die Weise bin ich dann eben schnell über Freiburg hinaus in CDU-Kreisen ein Stück weit bekannt geworden. Und das wäre dann auch am Ende der Punkt, warum ich plötzlich Bundestagskandidat im Wahlkreis Offenburg geworden bin, was ich überhaupt nicht geplant hatte. Aber weil die Junge Union halt auch einen Kandidaten in den Wettbewerb einbringen wollte und keinen anderen als mich hatte, den man präsentieren konnte. Und dann habe ich dafür die Mehrheit gewonnen unter den Wahlkreisdelegierten und war Bundestagskandidat und dann auch Abgeordneter.
Also könnte man daraus vielleicht auch ein bisschen ins Leere für sich ziehen. Eine freche Klappe ist gut, aber man muss sie dann auch mit Leistung bestätigen.
So, ja. Klar.
Würden Sie sagen, dass...
So eine freche Klappe heißt ja zunächst einmal den Mut zu haben, seine Meinung zu sagen.
Sonst kann sich nichts ändern.
Genau.
Ja. Würden Sie sagen, dass man diese Eigenschaft auch erlernen kann oder ist es eher Typsache?
Es gibt welche, die wollen das nicht. Mhm. Die wollen nicht öffentlich so in die Erscheinung treten. Das sind Kinder auch zum Teil. Ich habe ja vier Kinder. Da kannst du auch bei den eigenen Kindern sehen, dass sie zum Teil unterschiedlich sind. Die wollen nicht so, wenn du eine freche Klappe hast, wenn du dich äußerst, kriegst du auch mehr Kritik, kriegst du mehr Widerspruch, wirst du mehr beachtet. Die einen wollen das, die anderen wollen es weniger. Die sich öffentlich engagieren wollen, wollen es natürlich, sonst tun sie es nicht. Und deswegen ist es ein Stück weit unterschiedlicher.
Würden Sie sagen, es gibt auch andere wichtige oder in Ihrer Zeit in der Politik haben Sie auch andere wichtige Eigenschaften kennengelernt bei anderen Leuten, die vermutlich zum Erfolg geführt haben, nach Ihrem Gefühl?
Naja, also Mut braucht man immer. Man braucht auch ein Stück weit, ja, man muss den Willen haben, etwas bewirken zu wollen, etwas gestalten zu wollen. Man muss die Fähigkeit haben, andere zu überzeugen. Das ist auch nicht immer ganz leicht. Und dann sollte man sich schon auch überlegen, wozu mache ich das? Also man sollte auch eine gewisse Verantwortung verspüren, nicht? Und was ich zum Beispiel auch jetzt heute als älterer, jüngeren Kollegen gelegentlich sage, ist, ihr müsst schon wissen, weil wir Abgeordnete sind, müssen wir auch ein Stück weit strengere Maßstäbe an uns selber anlegen. Das fällt den Menschen schwer, weil es geht ja der alte Satz, jeder denkt an sich, nur ich denke an mich. Und die Abgeordneten sind auch keine besonderen Menschen, aber sie müssen spüren, dass sie eine besondere Verantwortung haben, dass sie deswegen unter Umständen auch für Fehlverhalten strenger sanktioniert werden als andere.
Da geht es auch ein bisschen um so eine Vorbildfunktion, die man ja auch erfüllt, nehme ich an.
Ja, klar. Ein Stück weit muss man auch, Politik lebt auch davon, dass andere als Vorbilder wahrgenommen werden. Das muss ja gar nicht so ganz wie Nelson Mandela oder Mutter Teresa sein. Das geht auch im Alltag. Aber dass andere etwas machen, weil sie sehen, die oder der macht es auch so. Und dem schließe ich mich an. Politik braucht Führung. Politik muss vorangehen, muss sagen, muss Angebote machen. Nicht Angebote, wie hättet ihr es gern? Oder wer bietet mehr? Oder wer kann es billiger? Sondern Angebote machen, in welche Richtung wollen wir gehen? Und darüber wird dann gestritten, weil es nicht eine Meinung nur gibt. Und dann entscheidet am Ende die Mehrheit. Aber zunächst einmal muss eben dargelegt werden, in welche Richtung glauben wir, die wir politisch einen Führungsanspruch haben, dass wir gehen sollten. Und dafür muss man um Unterstützung kämpfen.
Und das erfordert auch eine Menge Mut, ne? Weil das ja Wege sind, die davor so nicht gegangen wurden.
Das erfordert Mut, weil seine Meinung zu sagen, heißt immer auch Mut haben. Es heißt vor allen Dingen den Mut, Widerspruch zu ertragen.
Und das ist nicht einfach. Jetzt haben Sie ja auch viele mutige und einflussreiche Menschen kennengelernt im Laufe Ihrer Karriere. Gab es denn auch Menschen, die viel Einfluss auf Sie hatten?
Naja, ich habe natürlich in meiner langen politischen Laufbahn relativ viel eng mit Bundeskanzler Helmut Kohl zusammengearbeitet, schon bevor er Kanzler wurde, und habe von ihm auch vieles gelernt und hätte meine politische Laufbahn auch ohne die enge Zusammenarbeit mit ihm auch so nicht gehabt. Das muss man klar sehen. Am Ende haben wir uns über irgendwas gestritten, aber das hat damit jetzt gar nichts zu tun. Insofern habe ich sicherlich von Kohl, ich habe auch von anderen viel gelernt. Ich fand immer, dass Stoltenberg jedenfalls die ersten Jahre als Finanzminister ein herausragender Finanzminister war. Auch ein sehr anständiger, vornehmer Mensch, sehr höflich auch. Ich habe überhaupt viel von den sogenannten berühmten Politikern, ich habe ja alle Bundeskanzler im Bundestag, mit Ausnahme von Konrad Adenauer, den habe ich im Bundestag nicht mehr erlebt. Aber als ich das erste Mal Bundestagsabgeordneter war, war Alterspräsident Ludwig Erhard im Bundestag gewesen. Und Kurt-Georg Kiesinger und Willy Brandt und später Helmut Schmidt und Schröder und Frau Merkel natürlich sowieso, die waren alle noch im Bundestag gewesen. Und die waren im Umgang mit uns jüngeren Abgeordneten, wenn man mit ihnen gesprochen hat, immer sehr höflich. Und da habe ich gedacht, da kannst du ja auch was lernen. Die wirken nicht überheblich. Und das müssen gerade dann auch die Älteren gegenüber den Jüngeren ein Stück weit bringen.
Das Zeug von Charakterstärke. Finde ich zumindest.
Man könnte auch einfach nur sagen, Anstand. Aber es zeigt jedenfalls, dass kann man, wie gesagt, auch von anderen lernen. Irgendjemand hat mal später das als Sekundärtugenden gebrandmarkt, mit denen man auch an KZ leiden könne. Das mag schon auch wahr sein. Aber mit Anstand ist es besser als ohne. Und Höflichkeit schadet auch nichts.
Tut nicht weh. Ja?
Sie haben es schon kurz angerissen. Sie haben eine politische Laufbahn, die wirklich eigentlich ihresgleichen sucht. Sie sind seit 1972 Bundestagsabgeordneter, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Das heißt, das wäre dann jetzt ihr 50-jähriges Jubiläum im Bundestag tatsächlich. In dieser gesamten Zeit haben Sie viele wichtige und große Entscheidungen treffen müssen. Was würden Sie sagen, war so Ihr größtes Ziel in dieser Zeit, was Sie erreichen wollten, oder Ihre größte Errungenschaft?
Ach, Sie haben in der Politik in dem Sinne Ziele, das ist nicht so einfach. Was machen Sie denn, wenn Sie ein Ziel erreicht haben? Es geht ja immer weiter. Das heißt, Sie müssen sich schon im Klaren sein, Politik ist immer auch, wie alles im menschlichen Leben, immer Gestaltung auf Zeit. Und es geht dann immer weiter, es kommt dann auch wieder anders. Aber ich meine, für mich war natürlich die in meiner politischen Wirkungszeit, also in den 50 Jahren, in denen die ich jetzt dann bald Bundestagsabgeordneter bin, war natürlich das Ereignis der deutschen Wiedervereinigung das Größte. Ich konnte da auch an einer entscheidenden Rolle, an einer entscheidenden Stelle mitwirken. Ich habe die Idee entwickelt, dass wir dafür einen Vertrag machen zwischen der noch existierenden DDR und der Bundesrepublik, allerdings natürlich erst nachdem freie Wahlen in der DDR im März 1990 gewesen waren. Und ich habe dann den Einigungsvertrag maßgeblich entwickelt. Und deswegen war das für mich das Größte in meiner politischen Zeit. Und dann haben wir natürlich geglaubt, jetzt hätten wir ein großes Ziel erreicht und haben auch geglaubt, jetzt ist der Kalte Krieg beendet, der war ja auch beendet, aber der ewige Friede ist eben leider nicht ausgebrochen, obwohl damals ja ein bedeutender amerikanischer Wissenschaftler, Soziologe, Francis Fukuyama, der hatte ja das Buch geschrieben vom endgültigen Sieg der Demokratie. Jetzt ist die...
Schwierig, ja.
Ja, und wir haben geglaubt, wir sind von Freunden umgeben. Krieg wird es nie wieder geben. In Europa schon gar nicht. Und wir haben uns getäuscht. Und jetzt sehen wir, dass es ganz anders ist. Aber in meinen 50 Jahren ist dieses Jahr um die Wende in Deutschland und Europa das Größte.
Da wäre jetzt wahrscheinlich normalerweise die Frage gekommen, ob Sie irgendwas anders machen würden. Allerdings habe ich auch ein Interview mit Ihnen gesehen, in dem Sie gemeint haben, dass alle Menschen, die, bei Frau Maischberger war das, glaube ich, alle Menschen, die dann 10 Jahre später sagen, ja, das hätte man so und so machen müssen, sind ja nur Klugscheißer. Und als Sie das zum ersten Mal erklärt haben, habe ich da auch verstanden, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das sein muss, wenn man wichtige Entscheidungen trifft und dann wird man 10 Jahre später von jemandem angesprochen und gesagt, ja, warum haben Sie es nicht so und so gemacht?
Naja, schauen Sie, das ist ja auch vor allen Dingen deswegen. Sie können Entscheidungen ja nur beurteilen aus der Situation heraus, in der Sie Entscheidungen treffen. Bei der Frage hätte man bei der Wiedervereinigung, also beim Vertrag zur deutschen Einheit und bei dem allem, das nicht anders machen können. Das haben wir ja in Deutschland immer wieder, insbesondere bei den verschiedenen Jahrestagen, also etwa 20 zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung, haben ja dann die allermeisten Kommentatoren geschrieben, das sei alles viel zu schnell gegangen. Wir hätten die DDR quasi überrollt. Die Leute haben überhaupt nicht mehr gewusst oder wollten nicht wissen, dass es ja nicht die Bundesrepublik war, die die Revolution gemacht hat, sondern es waren die Menschen in der DDR, die die Mauer zum Einsturz gebracht haben. Und die wollten nur eins, die wollten in Freiheit, in Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Also sie wollten in einer Ordnung wie im Grundgesetz in der Bundesrepublik Deutschland leben. Und dann haben sie gesagt, entweder die kommt jetzt schnell oder wir gehen. Und dann sind jeden Tag Zehntausende aus der DDR in den Westen, die Mauer war ja weggegangen. Und wenn wir nicht schnell gehandelt hätten, wäre die DDR ein Land ohne junge Menschen gewesen. Und deswegen haben wir das Tempo nicht, auch nicht der Kanzler Kohl, das Tempo bestimmt, sondern ausschließlich die Mehrheit der Menschen in der DDR. Natürlich gab es in der DDR Menschen, die wollten erstmal die DDR reformieren und wollten vieles anders machen. Aber die große Mehrheit der DDR wollte eben schnell Frieden, Freiheit, Demokratie, soziale Gerechtigkeit, Wohlstand. Ja, warum auch nicht Wohlstand? Wer keinen Wohlstand hat, möchte auch gern Wohlstand haben. Dass, wenn die Leute sagen, Wohlstand sei sich noch wichtig, das sind die, die schon genügend Wohlstand haben. Die sagen dann, die anderen brauchen nicht so viel. Und wenn man das weiß, dann ist der Vorwurf, wir hätten quasi die DDR übernommen. Einfach nur durch einen Mangel an Kenntnis, was damals wirklich war, zu erklären. Kürzlich hat mich ein Rundfunkreporter in einem Interview gefragt, der hat gesagt, ja, aber der Beitritt der DDR auf der Grundlage des Artikel 23, also zum Grundgesetz, das war der alte Artikel 23 des Grundgesetzes, konnten nämlich die Teile Deutschlands vom vor dem Zweiten Weltkrieg, die am Grundgesetz nicht mitwirken durften, weil Europa und Deutschland geteilt war, die konnten jederzeit durch Beitritt einseitig erklären, sie treten bei. Das sei ja die vollständige Bankrotterklärung der DDR gewesen, Übernahmeerklärung der DDR, die totale Kapitulation. Dann habe ich gesagt, dann gucken Sie sich doch mal die Bilder an, wie die Menschen auf der Mauer getanzt haben. Sehen so Menschen aus, die gerade bedingungslos kapitulieren? Das ist doch, ja, das ist fake.
Die sahen ganz zufrieden aus, ja?
Ziemlich.
Haben Sie auch das Gefühl, dass in dem Kontext man sich immer so ein bisschen zu stark an die negativen Sachen orientiert? Ich erinnere mich da an ein Interview, wo es darum ging, und das habe ich vorher selber noch nie gehört, aber es war ja tatsächlich mal eine Diskussion, ob man die Hauptstadt nicht in Bonn lässt, aber Sie waren stark dafür, sie nach Berlin zu versetzen.
Ja.
Dafür bekommt man im Nachhinein, also ich habe es jetzt noch nie gehört, ich habe schon öfters gehört, das wurde alles zu schnell gemacht und so weiter und so fort. Haben Sie das Gefühl, in Bezug darauf und auch in generell fokussieren sich viele auf zu arg auf die negativen Dinge?
Ja, das ist so. Was einem ärgert, beschäftigt einen mehr, als was einem freut. Das ist in jeder Kommunikation so. Das nehmen Sie auch stärker wahr. Und wenn Sie Nachrichten sehen, ich habe mal mit meiner Mutter telefoniert, da war ich, glaube ich, das war noch in den 80er Jahren, ich war Chef des Kanzleramts in Bonn gewesen, dann sagt sie, dauernd bringen Sie in den Nachrichten nur den Vogel von der SPD, den Hans-Jochen Vogel. Dann sage ich, Mama, hast du gerade Tagesschau geguckt? Sagt sie, ja, und dann sage ich, da war jetzt aber 10 Minuten lang Kohl und dann war hinterher 2 Minuten der Vogel. Dass der Kohl 10 Minuten lang irgendwie in der Tagesschau war, hat sie nicht wahrgenommen, sondern der Vogel hat sie halt geärgert. Sie stärker wahrgenommen. Das mit Bonn-Berlin, das ist eine andere Geschichte. Das habe ich wirklich nicht verstanden. Wir hatten alle immer gesagt, solange Deutschland geteilt ist, ist Bonn stellvertretend für Berlin die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Aber Berlin ist natürlich die Hauptstadt des ungeteilten Deutschlands. Ich weiß noch, der damalige Oberbürgermeister Daniels aus Bonn, der war auch CDU-Bundestagsabgeordneter, der kam Anfang 1990 zu mir, als ich war Innenminister, und sagte, ja, also, ich habe noch überlegt, was will er wohl? Und dachte, womöglich will er mir bei mir sagen, Bonn muss Hauptstadt bleiben. Jedenfalls kam er und sagte, das geht ja jetzt vielleicht mit der Wiedervereinigung schneller, als wir gehofft haben. Und so, ja, sieht doch gut aus, war noch vor der Wahl zur Volkskammer. Und dann sagte er, aber da müsse natürlich Bonn trotzdem Hauptstadt bleiben. Daraufhin musste ich schallend lachen. Da hat er gesagt, er meint's ernst. Dann habe ich gesagt, ich gebe Ihnen eine Bescheinigung, dass Sie mannhaft beim Innenminister dafür plädiert haben, dass Bonn Hauptstadt bleiben müsse. Aber sagen Sie mal, habe ich gesagt, was haben Sie denn gesagt beim Eintrag ins Goldene Buch in der Stadt Bonn für Staatsbesuch? Ja, Bonn stellvertretend für Berlin, solange Deutsch. Jetzt sage ich, sehen Sie? Und jetzt sagt, da haben wir doch nicht mehr mit gerechnet. Dann sage ich, dann ist jetzt halt dumm gelaufen. Aber wir müssen es trotzdem machen. Aber dann habe ich festgestellt, das konnte ich nicht glauben, alle Ministerpräsidenten in Westdeutschland, also mit Ausnahme des Berliner Bürgermeisters, das war da gerade Herr Momba, die waren alle für Bonn. Die Mehrheit in der Bevölkerung der Westdeutschland, also der alten Bundesrepublik, auch in den großen Parteien, war für Bonn. Also ich hab's erst wirklich nicht glauben wollen. Und dann kam ja schließlich, wir hatten in den Einigungsvertrag, mehr konnten wir gar nicht machen, eingeschrieben, dass Berlin die deutsche Hauptstadt ist. Das kostet ja nichts. Aber Bonn, über den Sitz von Parlament und Regierung, wird der Deutsche Bundestag binnen eines Jahres entscheiden. Und dann war ja diese Debatte und die war offen bis zum Schluss. Und da sagen manche, hätte eine Rede von mir eine ziemliche Rolle gespielt. Das kann sein, da bin ich auch stolz drauf. Jedenfalls war dann überraschend am Abend die Mehrheit auch für Berlin. Aber heute stellt niemand mehr in Frage. Es gibt eigentlich niemand mehr, der heute sagt, es wäre besser gewesen, Bonn wäre Hauptstadt geblieben. Das ist inzwischen eine Entscheidung, von der alle sagen, die war richtig.
Ja, Berlin ist ja auch so das Aushängeschild Deutschlands so ein Stück weit inzwischen von dem her.
Ja gut, Berlin ist nicht ohne Probleme. Die müssen noch lernen, wie man Wahlen organisiert.
Ja, das
ist eine andere Geschichte.
Thema, ja.
Ich kenne da eine gute Stadt, die wäre hier, in Offenburg.
Offenburg ist auch eine tolle Stadt. Ich bin ja auch Ehrenbürger von Offenburg. Das hat mich auch sehr gefreut, dass sie sich im Stadtrat da über alle Fraktionen hinweg darauf verständigt haben. Das hat mich richtig, richtig gefreut im letzten Jahr. Also in diesem Jahr ist es ja gewesen noch. Aber in Berlin ist es nochmal was anderes. Die Berliner sind eine Stadt mit vielen Problemen. Das ist wohl wahr. Aber es ändert nichts daran, dass es richtig ist, dass sie die deutsche Hauptstadt sind.
Aus der wunderschönen Ortenau ohne Probleme gehen wir jetzt erstmal in die Pause. Falls ihr wissen wollt, warum Wolfgang Schäuble der Sündenbock Griechenlands ist und wieso Virologen vielleicht doch etwas von Viren verstehen, dann schaltet nächste Woche ein zum Teil 2 mit unserem Gast Wolfgang Schäuble. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gespannt auf die nächste Folge.